Zuerst möchte ich auf die Frage von heute Nachmittag noch eingehen. Es kam eine Frage und ich wusste am Anfang nicht genau, wo die Stelle sei, aber sie befindet sich in 1. Korinther 11 und wenn Sie die aufschlagen wollen, können wir die noch miteinander lesen. Es handelt sich um die Verse 18 und 19. Erstens höre ich, dass, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind, und zum Teil glaube ich es, denn es müssen ja auch Parteiungen oder Spaltungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Manchmal stört uns dieses Wort müssen. Ein Evangelist sagt zu dieser Stelle, es ist notwendig, dass wir verschiedene Denominationen haben, und hat durch diesen Vers Kapitel 1 eigentlich aufgehoben. Diese Stelle darf nicht in Kollision zu Kapitel 1 herangezogen werden oder gebracht werden. Kapitel 1 sagt uns, dass es Sünde ist, wenn wir Parteiungen oder Parteien in der Gemeinde Jesu haben. Es darf im Grunde nicht Denominationen geben. Was in der Ortsgemeinde, in der Gemeinde am Ort verboten ist in Kapitel 1, darf auch nicht eine Gesamtgemeinde sein. Es ist also nicht richtig, und wir sollten uns nicht so schnell damit abfinden, dass wir verschiedene Benennungen haben, das heißt Gruppierungen von Gemeinden. Diese Stelle hebt jenes Verbot nicht auf. Was meint Paulus mit müssen? Ich meine, dass Paulus hier daran denkt, dass wenn jemand tatsächlich seinen eigenen Weg gehen will, und das ist, was in Kapitel 1 geschieht, er nimmt Bezug auf Kapitel 1. Er nimmt darauf Bezug, dass der eine sagt, ja, ich halte mich an Paulus, der andere, ich halte mich zu Petrus, und der andere, ich halte mich zu Apollos. Und ein weiterer scheint erhaben über die anderen zu sein und sagt, ich halte mich zu Christus. Wie das Letzte gemeint ist, ist nicht ganz klar. Es gibt Ausleger, die meinen, auch dieses sei eine Partei gewesen. Ich würde eher dazu neigen, zu glauben, dass es sich hier um die Rechten handelt. Das heißt, von denen Paulus sagt, dass sie die Bewährten sind und die müssen offenbar werden. Wenn jemand fleischlich denkt, diesseitig orientiert ist, er wählt einen Reichsgottesarbeiter vor den anderen und hält sich nach ihm gleichermaßen, er schwärmt um ihn. Das ist fleischlich gesinnt. Wenn jemand im Zeichen der, der Anhänglichkeit oder der Orientierung zu einem Reichsgottesarbeiter eine Trennung hineinbringt, Zwietracht hineinbringt, unter Gotteskindern, dann ist das ein selbstgewählter Weg und das ist Sünde. Wenn jemand jetzt dieses tut oder irgendetwas anderes, das dem Herrn nicht wohlgefällig ist, und er tut nicht Buße darüber, dann sagt Paulus, muss es so kommen, dass eine Trennung kommt. Denn es darf diese Sache nicht verborgen bleiben. Die Sache muss ans Licht. Warum muss sie ans Licht? Es gibt Licht und Finsternis. Und die Gemeinde ist nicht eine Mischung von Licht und Finsternis. Sie ist nicht eine Mischung von Welt und Himmel. Sie ist eine reine Gemeinde und sie soll möglichst rein bleiben. Und wenn Menschen hier in Sünde leben, beziehungsweise fleischlich denken und handeln, dann meint Paulus, scheint mir, ist es schon gut, wenn sie einen Weg gehen, der wegführt von der Gemeinde, denn sie sollten die Gemeinde nicht durcheinander bringen. Das heißt, wenn es klar wird, wer die Geistlichen und wer die Fleischlichen sind, dann können die Geistlichen sich zu den Geistlichen handeln. Und dann werden die Schwachen nicht so schnell irregeführt. Aber wenn alles durcheinander ist und niemand weiß so richtig, wo wir dran sind, und es gibt sehr viele Situationen in den Gemeinden, da rumort etwas und niemand weiß so richtig, was ist hier denn wirklich los. Und dann meint Paulus, ist es gut, wenn die Sache einmal zur Reife kommt, wie ein Geschwür, damit das Richtige dann klar ist, sodass eine Trennung kommt zwischen dem Bösen und dem Guten. Aber ich mag mich irren, das scheint mir es, was Paulus hier sagen will. Er kann sicherlich nicht sagen oder gemeint haben, dass es gut ist, dass Christen auseinandergehen als Christen. Ich kann mir nur vorstellen, dass er meint, dass es gut ist, dass das Böse ausgeschieden wird. Wie übrigens auch in Kapitel 5, in 1. Korinther 5, wo es sich um diesen Mann handelt, der mit der Frau seines Vaters gelebt hat. Manchmal spricht man hier von Gemeindezucht. Das ist eigentlich ein etwas unguter Ausdruck, der die Sache nicht ganz trifft. Manchmal spricht man von Exkommunizieren, wie sagt man das auf Deutsch? Ausschließen, ja. In der Schrift werden solche eigentlich nicht ausgeschlossen. Sie werden ausgeschieden. Nicht schiebt man diese von sich, sondern man entzieht sich von ihnen. So wie der Körper das tut, zieht sich zurück. Und somit wird das Unreine ausgeschieden. Ja. Die Sache mit dem, Paulus sagt, tut von euch. Aber man sollte einmal die andere Formulierung lesen, die Paulus im selben Text gebraucht. Und da heißt es, dass man sich von ihm zurückzieht. Das heißt, mittels sich zurückziehen, tut man ihn von sich. Nicht indem man ihn einfach ausschließt, ja, oder exkommuniziert. Aber das ist leider wahrscheinlich noch von der katholischen Kirche übernommen, wo man wirklich exkommuniziert. Wahrscheinlich haben die Freikirchen und die anderen Kirchen das einfach so übernommen. Und wir leiden immer noch unter dieser falschen Gemeindezucht und haben immer noch nicht ganz mitbekommen, was es eigentlich heißt, sich reinzuhalten. Nun, das war eigentlich nicht mein Thema, aber ich wollte doch etwas darüber sagen. Und wir könnten gleich zu einem verwandten Text gehen, wenn wir schon dieses Thema angeschnitten haben, zu 2. Timotheus, Kapitel 2. 2. Timotheus, Kapitel 2, den Versen 16 bis 22. Dem Profanen und leeren Gerede gehe aus dem Wege. Christen schulden es sich und ihrem Herrn, nicht auf das hinzuhören, was nicht erbaut. Es gibt zu viele Christen, die meinen, sie wären verpflichtet, Predigten und Vorträge sich anzuhören, die gegen das Wort Gottes eigentlich wirken. Paulus sagt, solcher Verkündigung soll man aus dem Wege gehen. Das ist, was Paulus hier sagt. Man soll nicht dahin gehen. Man soll sich nicht solche Predigten, solche Verkündigung anhören. Man soll solchen Dingen aus dem Wege gehen. Die Schrift legt großen Wert darauf, im Alten und im Neuen Testament, dass man sich reinhält. Gott ist ein heiliger Gott. Ich weiß, es gibt immer wieder solche, die meinen, das ist eine Illusion, dieses von der reinen Gemeinde. Aber die Schrift spricht davon. Die Schrift verpflichtet uns dazu. Wir werden nie sündlos werden, aber das ist nicht, was die Bibel unter rein versteht. Die Bibel versteht darunter, dass wir uns nach Möglichkeit absondern von dem, wovon wir uns absondern können. Ich kann nicht vom Arbeitsplatz weglaufen, wenn geflucht wird. Aber ich muss nicht freiwillig dorthin gehen, wo ich weiß, dort wird gesündigt. Ja. Ich darf mich entscheiden, nicht dahin zu gehen. Wir sollen die Dinge tun, die wir tun können. Und ich muss nicht in eine Predigt gehen, ich muss nicht in einen Vortrag gehen, ich muss nicht auf eine Schule gehen, die weg vom Gott Gottes führt. Ja. Wir sind nicht dazu verpflichtet. Im Gegenteil, dem profanen und leeren Gerede gehe aus dem Wege, denn die, die so reden, werden zu mehr Ehrfurchtslosigkeit fortschreiten. Man soll bedenken, dies ist schlimm, aber es wird noch schlimmer werden. Man soll nicht damit zu tun haben, weil es schlimmer werden wird. Das Böse steht nicht still. Alles schreitet fort. Es wird fortschreiten, und Paulus sagt in Vers 17, und ihr Wort wird eine Weide haben wie ein Krebs. Was diese Leute sagen, ist wie ein Krebs, das seine Wirkung hat bei den Hörern. Ich habe in unserer Gemeinde, ich glaube, es war meine Frau, sprach von der charismatischen Bewegung in einem Gespräch mit jemandem, so war es, und sagte, das sei ein Krebs. Und dann hat jemand das in der Gemeindeleitung offenbar beanstandet. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, diesen Brief beantworte ich. Und dann habe ich auf einiges hingewiesen und habe noch die Frage gestellt, ist die Leitung wirklich der Meinung, dass die charismatische Bewegung nicht ein Krebs ist? Es handelt sich um Missverständnis. Jemand hatte behauptet, dass meine Frau gesagt hätte, dass eine Frau in der Gemeinde ein Krebs sei. Ja, und darauf kam dann ein Brief und dann haben wir das richtig gestellt. Aber ich wollte doch wissen, wo wir dran sind. Ich wusste nicht, was die Haltung war. Was ist die Haltung der Gemeindeleitung in Bezug auf die charismatische Bewegung? Ist sie sich darüber im Klaren, dass es ein Krebs ist? Oder meint man, es sei nicht ein Krebs? Man könne sie tolerieren in der Gemeinde. Solche Worte, sagt Paulus, wirken wie ein Krebs und haben ihren Einfluss unter den Hörern. Wenn man sich solcher Verkündigung aussetzt, dann kann man krank werden, sagt Paulus. Man wird durch diese Worte krank. Zu diesen gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Es geht also um ein Abirren von der Wahrheit. Wenn wir also vorhin gehört haben von profanen und leerem Gerede, dann ist das nicht einfach so etwas, das nicht ganz nett wäre. Ja? Aber es wäre noch zu dulden. Es handelt sich hier um Wahrheit. Und an der Wahrheit sind diese Dinge zu messen. Die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Das ist jetzt ein Beispiel in diesem Fall, aber es gibt noch andere Beispiele. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Und hier handelt es sich um den Grund der Gemeinde. Und der Grund ist ein zweifacher. Einmal, der Herr kennt die, die sein sind. Das ist das eine. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von Ungerechtigkeit. Hier haben wir die zwei Seiten des großen Themas Verantwortung des Menschen und Herrschaft Gottes. Auf der einen Seite weiß Gott, wer die sind, die ihm gehören. Er hat sie gerettet, zu sich gezogen. Er hat gehandelt, er weiß. Und darauf können wir uns verlassen. Und wenn er weiß, wer ihm gehört, dann wird er diese auch bewahren. Auf der anderen Seite müssen wir etwas dazu beitragen, dass wir bewahrt bleiben. Wir können das nicht einfach so dem Herrn überlassen, du wirst das schon machen. So sagte übrigens Lauren Cunningham, als er von Gomez zur Rede gestellt wurde, über die falsche Lehre in Jugend mit einer Mission. Sie wiesen ihn auf die falsche Lehre hin, die sie festgestellt hatten. Ihre jungen Leute waren in den Schulen gewesen und kamen zurück verwirrt. Und da hat der eine das theologisch untersucht, einer der Pastoren. Und dann haben sie einen extra Besuch gemacht beim Schiff, wo Cunningham und seine Mitarbeiter waren. Und dann sagt Cunningham, ach, das wird der Herr schon machen. Das können wir schon dulden, dass so etwas mal passiert. Der Herr wird seine Sache schon reinigen. Und dann wies man ihn darauf hin, dass Paulus das nicht so gemacht hat. Er hat selbst gehandelt und hat gefordert, dass man handle. Man muss das Böse oder die Unwahrheit ausmerzen, aus dem Wege räumen. Man darf das nicht einfach so dulden und sagen, der Herr wird das schon irgendwie machen. Aber man ließ sich nicht hier zur Rede stellen. Und dann musste man sich trennen. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von Ungerechtigkeit. Unser Herr verlangt, dass wir unser Ohr nicht der Unwahrheit geben. Darum geht es und so einfach ist es. Wir haben zu prüfen anhand des Maßstabes des Wortes Gottes, ob es sich um Wahrheit handelt. Und wenn es sich um Unwahrheit handelt, und wir wissen das schon im Voraus, dann haben wir dieser Sache aus dem Wege zu gehen, sagt der Apostel. In einem großen Hause sind nicht nur goldene und silberne Gefäße. Übrigens, dieses Haus ist nicht die Gemeinde. Manchmal legt man hier falsch aus. Paulus sagt nicht, dass es in einem großen Hause beides gibt. Unsaubere Gefäße und saubere Gefäße und so weiter. In einem großen Hause, das ist einfach ein Bild. Und wenn Sie es übertragen wollen, dann würde ich eher sagen, in der Welt. Genau wie Jesus sagt, der Acker ist die Welt, nicht die Gemeinde. Nicht in der Gemeinde wächst Unkraut und Weizen, sondern in der Welt. In einem großen Hause sind nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Nun, das wäre nicht so schlimm. Der eine ist dieser Art und der andere ist der Art, aber der Herr gebraucht uns alle. Aber was schlimm ist, ist, wenn ein Gefäß nicht sauber ist, ob golden oder irden, ja? Das ist die Frage. Und davon spricht der Apostel jetzt. Und die einen sind zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn also jemand sich selbst von diesen reinigt, wovon? Er hat von Menschen gesprochen. Und er hat von Sünden und Unwahrheit gesprochen. Wenn jetzt ein Christ sich trennt, nicht wegschiebt, sondern er entzieht seine Gemeinschaft und sein Ohr von diesen Dingen, von diesen Menschen und von diesen Sünden. Er trennt sich ab, er lässt sich nicht krank machen dadurch. Er will sich nicht unnötigerweise beflecken lassen. Wenn jemand sich gereinigt hat von diesem, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, wie immer er auch gebaut ist, aus was für Material auch immer auch. Er wird geheiligt sein, angenehm und nützlich, bedeutet das Wort eigentlich, nützlich dem Herrn. Welchem Herrn? Dem Herrn über die Gefäße. Er verfügt über die Gefäße. Zu jedem guten Werk bereitet. Es braucht also ein reines Gefäß. Fliehe die jugendlichen Lüste, die auch im Alter sich melden, Brüder. Ja. Jeder, der Junge und der Alte, soll jugendliche Lüste fliehen. Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Friede, denen jage nach, samt denen, die den Herrn anrufen. Hier haben wir es wieder. Christen sind Beter. Und wo immer man betende Leute antrifft, Menschen, die Jesus meinen und seinen Namen anrufen, dort darf man Gemeinschaft mit diesen haben und zusammen mit ihnen weglaufen von der Sünde und hinter der Gerechtigkeit und allem dem Guten, der Liebe, der Wahrheit und so weiter nachjagen. Schnell sein, diesen Dingen nachzugehen. Den jage nach samt denen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Wieder die Wichtigkeit der Heiligkeit. Ich werde heute Abend wieder es so machen wie gestern. Ich lese einfach eine Reihe von Schriftstellen. Ich habe nicht eine geordnete Predigt oder einen geordneten Vortrag ausgearbeitet an dieser Stelle. Ich will aber einige Schriftstellen lesen, an welchen wir erkennen können, wie Leben als Gemeinde Jesu aussehen kann. Wir haben jetzt gesprochen von der Absonderung, und das ist das Prinzip in der Gemeinde, wir sondern uns ab von dem, was uns beflecken könnte, insofern das möglich ist. Es ist nicht immer möglich, aber dann können wir erwarten, dass der Herr uns reinhält in unserem Denken. Jetzt noch eine Stelle in Bezug auf das Fundament, und dann wollen wir uns fragen, wie wird auf diesem Fundament gebaut? Epheser 2, die Verse 19 bis Ende, bis 22. So seid ihr also nicht mehr Fremde und Ausländer, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Wir gehören zu seiner Familie. Aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Das sind neutestamentliche Boten Gottes, die ihre Botschaft von Jesus Christus haben. Denn es heißt hier, wobei Jesus Christus selbst der Haupteckstein ist. Das heißt, Jesus Christus ist das Thema, das eigentliche Fundament, so sagt es Paulus in 1. Korinther 3, Vers 11. Wer auf einem anderen Grund baut, der hat verkehrt gebaut. Aber auf diesem Grund darf man bauen, auf Jesus Christus. Und einen Grund zu legen heißt, die Botschaft von Jesus Christus in den Raum zu stellen. Und für die ganze Gemeinde aller Zeiten haben die ersten Apostel, die auch Propheten waren. Das ist eine Gruppe. Eine Gruppe von Männern, die beides waren, Apostel und auch Propheten. Und die haben ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekommen. Das waren 13 oder 14 an der Zahl. Die ersten Jünger Jesu, 12, wobei einer ersetzt wurde, aber es blieb bei der Zahl. Dann kam Paulus hinzu, Jakobus, der Bruder oder Halbbruder des Herrn, war inzwischen auch dazu gekommen. Auch er wird einmal Apostel genannt und wir könnten ihn auch dazu zählen. Aber das sind die fundamentlegenden Apostel, das heißt, sie haben ihre Botschaft direkt von Jesus Christus. Und wenn sie sprechen, spricht Jesus Christus. Sie sind Sprachrohre, nicht wir. Sie sind in der Tat Sprachrohre Gottes. Wenn sie schreiben, dann ist das Wort für Wort Wort Gottes. Ja. Seitdem bauen wir auf diesem Fundament. Niemand von uns bekommt sein Wort direkt von Gott. Wir bekommen die Themen vielleicht, Mann. Ja, das kann sein. Manchmal überlegen wir aus dem Schrift, was soll ich sagen, dann entscheide ich mich für diesen Text. Aber manchmal geschieht das, das erleben wir, die wir verkünden. Uns wird gleichsam im Denken ein Text oder eine Sache oder ein Thema aufs Herz gelegt. Das ist ein prophetisches Element. Aber, und ich prophezeie dann, prophezeien hieß damals einfach verkünden. Und wir sind Verkünder oder Propheten im Allgemeinen Jesu Christi. Aber die Wörter müssen wir wählen. Mit unseren eigenen Worten. Das müssen auch die Propheten in Korinth. Sonst könnten sie nicht schweigen, wenn sie wollten. Und sie müssen wollen, wenn sie sollen. Ja? Sie müssen schweigen wollen, wann sie schweigen sollen. Aber um schweigen zu können, müssen sie schweigen wollen. Das heißt, sie müssen sich entscheiden dazu. Nicht der Heilige Geist bringt sie zum Schweigen. Sie sind also nicht Sprachrohre Gottes. Sondern ihnen ist etwas aufs Herz gelegt. Nun müssen sie entscheiden. Und Paulus sagt, wann? Wann ein anderer bereit ist zu sprechen. Tun Sie das heute Abend, wenn der Heilige Geist Ihnen ein Thema gibt, dann werde ich schweigen. Ich wünschte, das würde öfter so der Fall sein, dann wüsste ich, wann ich aufhören müsste. Der Heilige Geist weiß, wann das ungefähr abgedeckt ist, das Thema, das er einem gegeben hat. Christus ist der Haupteckstein, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Was ist ein Tempel? Jesus sagt, ein Tempel ist ein Haus, in dem gebetet wird, in dem Gott angebetet wird. Aber in diesem Haus, in dem angebetet wird, muss die Wahrheit das Fundament sein. Nur auf dem Boden der Wahrheit können wir anbeten. Und wenn wir Gemeinde bauen und Gemeinde leben wollen, dann muss das Fundament die Wahrheit der Apostel und Propheten des Neuen Testamentes sein, die auf dem Alten übrigens aufbauten, aber dann dieses fortsetzen. Und das Fundament besteht aus Jesus Christus. Er ist das Thema. Dieser Bau wächst dann zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mitgebaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geiste. Nicht im Fleisch, das ist kein steinerne Tempel. Es handelt sich hier um einen geistlichen Tempel, den der Heilige Geist baut und in welchem Gott selbst wohnt, in dem welchem er angebetet wird. Nun wollen wir wieder zur Apostelgeschichte gehen und noch einmal einen Vers dort lesen und von dort dann wieder weitergehen zu den Briefen. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie waren beharrlich bei der Unterweisung der Apostel. Das Wort, das hier gebraucht wird, heißt nicht Lehre im Sinne von Dogmatik, das heißt nicht Inhalt der Lehre, sondern es geht um die Sache des Lehrens. Beim Tempel, in irgendeinem der Räume, wurde gelehrt. Und dort, wo gelehrt wurde, wo diese Handlung vollzogen wurde, da waren die Christen dabei. Natürlich wurde Lehre gelehrt. Aber hier handelt es sich darum, dass sie bei der Unterweisung der Apostel dabei waren. Sie blieben beharrlich in dieser Unterweisung. Und das heißt, dass das Lehren einen Vorrang hatte in der Gemeinschaft der Gläubigen in jener Zeit. Und wie immer wir auch handeln und was immer wir auch tun, das Wort Gottes, das ja der Hauptinhalt des Lehrens sein muss, das Wort Gottes muss den größeren Teil des Raums einnehmen. Es muss sich immer um Wort Gottes handeln. Denn Paulus sagt, die Zusammenkunft der Gläubigen muss aufbauen. Und das Aufbauen hat Christus Ähnlichkeit zum Ziel. Geistliches Leben zum Ziel. Und Jesus sagt uns, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Mit anderen Worten, nur Wort Gottes erbaut. Nur Wort Gottes. Sie können jeden Sonntag, wenn Sie etwas zu sagen haben, dasselbe Brot verabreichen. Ja? Das Wort Gottes bleibt die Nahrung. Und nur das Wort Gottes. Nicht was wir denken und so weiter. Aber dieses Wort ist so reich, ja, dass man bis in alle Ewigkeit davon leben kann. Dies ist die Nahrung. Und das ist, was man in den Mund nehmen soll, sagt Petrus. Wenn jemand beiträgt, dann muss das immer Wort Gottes sein. Nicht immer notwendigerweise zitiert. Es kann gebrochen sein, aber das heißt, er kann darüber sprechen, aber es muss dem Wort Gottes treu bleiben. Diese Christen, diese ersten Christen, blieben beharrlich bei der Unterweisung der Apostel und die haben Wort Gottes verkündet. Und zweitens, sie blieben bei der Gemeinschaft, und das ist ein umfassendes Wort, das heißt eigentlich, dass sie darauf bedacht waren, dass sie eine Einheit waren und alles, was sie hatten, hatten sie gemeinsam, einschließlich die Zugehörigkeit zu Christus, weshalb sie auch zusammen beteten und so weiter. Aber die Gemeinschaft hier heißt nicht nur das, was wir normalerweise mit Gemeinschaft meinen. Und dann ist vom Brechen des Brotes die Rede. Irrtümlicherweise meint man, dies sei das Abendmahl. Das Wort oder der Begriff Brechen des Brotes ist ein Terminus technicus für Essen im Alten sowie im Neuen Testament. Und das heißt ganz schlicht, dass sie zusammen gegessen haben. Wenn Sie einmal dieser Sache nachgehen in der Bibel, werden Sie auch herausfinden, dass das Essen im Volke Gottes, im Alten und im Neuen Testament, eine sehr wichtige Rolle spielt. Essen heißt das zu sich nehmen von Mittel zum Leben, im wahren Sinne Lebensmittel. Und bei dieser Tätigkeit, wo ich mein Leben fördere, bin ich nicht alleine. Die Bibel legt Wert darauf, dass wir zusammenleben. Und wenn wir zusammen essen, dann ist das immer symbolisch. So wie Leib und Seele zusammengehören, so gehört das Essen des Brotes für den Körper zusammen mit dem Beten. Das heißt, das irdische Leben lässt sich durchaus vermengen mit dem geistlichen Leben. Sie können ruhig in der Kirche essen. Und Sie können ruhig zu Hause essen. Das tun, was sie in der Kirche tun. Oder im Saal, ja. Das lässt sich durchaus vermengen. Und übrigens, wenn wir jetzt unter uns sind, mir ist mal wichtig gewesen, dass als der Abraham zur Sarai ging und der Isaak gezeugt wurde, dann heißt es, der Heilige Geist war dort tätig. Es gibt kein Akt, wo nicht der Herr dabei sein kann. Ist das nicht schön? Das ganze Leben kann im Zeichen unserer Liebe zu Gott geschehen. Ob das Essen ist, ob das Trinken ist, ob das irgendeine prosaische Arbeit ist, alles kann im Zeichen der Zugehörigkeit zum Herrn geschehen. Ja. Es gibt kein nichts Säkulares in diesem Sinne. Ja. Alles darf geheiligt werden. Im tausendjährigen Reich werden sogar die Töpfe geheiligt. Ja. Alles ist dem Herrn geheiligt. Das Geschirr des Pferdes, ja, alles ist heilig. Ich komme von der Landwirtschaft und ich finde das schön. Ich habe die Pferde gern gehabt und habe sie gern gefahren. Also, Brechen des Brotes, natürlich ist das Herrenmahl ein Essen, aber das heißt nicht, dass alles Essen Herrenmahl ist. Man muss nicht umgekehrt schlussfolgern. Ein Pferd hat vier Beine, aber nicht alles, was vier Beine hat, ist Pferd. Ja? So wie die das nennen, haben sie eine Mahlzeit eingenommen. Von dem Text hat man abgeleitet, dass die neutestamentliche Gemeinde das Mahl des Herrn sonntäglich eingenommen hätten. Aber das kann man eigentlich nicht beweisen. Und ich finde es etwas forciert, wenn man jeden Sonntag das Mahl des Herrn einnehmen will. Wenn man das aus Liebe zum Herrn tut, freiwillig, schön, aber nicht aufgrund jenes Textes. Der Text trägt diese Sitte nicht. Und den Gebeten. Gebeten, Mehrzahl, sie haben viel gebetet. Wir gehen weiter. 2. Korinther 2. 2. Korinther 2. Ja, vielleicht können Sie die aufschreiben.
Ich wollte nur den Blick auf 1. Korinther 11, 20. Ja. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht des Herrn ab.
Aber wenn jemand betrübt hat, hat er nicht mich betrübt, das heißt nicht nur ihn, sondern in gewissem Maße, damit ich nicht zu viel sage und damit belaste, euch alle. Genügend ist solchem die Strafe, die von der Mehrzahl erteilt wurde, sodass ihr umgekehrterweise lieber in gnädiger Weise vergeben solltet und trösten solltet. Ich bin der Meinung, es handelt sich hier immer noch um diesen Mann von 1. Korinther 5. Die Korinther haben offensichtlich gehandelt, wie Paulus sagte. Sie haben sich von ihm distanziert. Er hat sich geschämt. Er ist zur Buße gekommen, und zwar zur tiefer Buße. Und jetzt sagt Paulus, er hat seine Strafe, in diesem Sinne war es Zucht, ja. Er hat seine Strafe getragen und getragen. Und jetzt, wo er Buße getan hat, sagt Paulus, sollen sie ihn annehmen. Und hier steht, es gibt zwei Wörter für vergeben im Grundtext. Das eine heißt erlassen, fahren lassen. Das ist das normale Wort für vergeben. Genau wie im Deutschen, ich vergebe. Und das andere Wort heißt, in gnädiger Weise vergeben oder einfach begnadigen. Und das ist das Wort, das hier gebraucht wird. Es ist ein Ausdruck der Liebe. Paulus zeigt ihm Liebe und lasst diese Liebe zum Ausdruck kommen, indem ihr ihm zeigt, dass ihm vergeben worden ist. Sie halten es ihm nicht mehr vor. Sie nehmen ihn an. Sie verschließen sich ihm nicht mehr. Sie entziehen ihre Gemeinschaft nicht mehr ihm. Sie sollen ihn annehmen und aufnehmen. Warum sollen sie das tun? Lesen wir doch einmal Vers 7. So dass ihr umgekehrterweise, das heißt, früher haben sie sich distanziert und jetzt sollen sie umgekehrt handeln, lieber in gnädiger Weise vergeben solltet und trösten solltet, das heißt, aufrichten solltet. Warum? Damit solcher nicht in übermäßiger Betrübnis verschlungen werde. Weshalb ich euch aufrufe, ihm Liebe zu vergewissern. Der braucht das. Er muss wissen, dass er geliebt wird. Er muss wissen, dass er Vergebung hat. Was heißt verschlummen? Heißt das verloren gehen? Das kann es nicht heißen. Denn er hat Buße getan. Er kann ja nicht verloren gehen, wenn er Buße getan hat. Gott verdammt keine Kinder von ihm. Ich sage nicht, dass sie nicht abfallen können. Ich sage, solange sie seine Kinder sind, sind sie nicht verloren. Keine von seinen Kindern schickt er in die Hölle. Das ist nicht, was verschlungen hier heißt. Der Mann hat Buße getan. Der ist in Ordnung mit Gott. Was ist sein Problem? Wenn Sie wirklich schwere Erfahrungen gemacht haben, dann glaube ich, werden Sie mal gemerkt haben, dass Sie selbst nicht immer zu Rande kommen mit Ihren Problemen, obwohl Sie geistlich in einer positiven Haltung sind dem Herrn gegenüber. Aber die Last kann so schwer sein, dass Sie gleichsam erdrückt werden, psychisch. Und ich meine, wir haben hier den Fall des Depressiven, der zwar den Herrn liebt, aber er kommt nicht fertig, er kommt nicht über die Runde. Und da braucht es Gemeinde Jesu. Und dies scheint mir als eins der besten Texte, der uns zeigen kann, was es heißt, zusammen zu leben, wie eine Einheit. Ich habe heute Morgen gesagt, oder was, heute Nachmittag, ja. Gemeinde Jesu ist einfach Christen zusammen. Sie brauchen keine Organisation, sie brauchen kein Geld, sie brauchen kein Haus, sie brauchen nur zu wissen, dass sie Jesus angehören. Und sobald sie zwei haben, sind sie Gemeinde Jesu. Wenn sie wissen, dass es noch einen Christen gibt, dann sollten sie mit ihm zusammen, nicht sich trennen von ihm unnötigerweise. Aber wir haben gesehen, dass es manchmal Trennung geben muss. Aber wir sollten uns nicht einfach so gruppieren, die treffen sich da und die treffen da. Es ist eine Unsitte, dass so viele Christen einander begegnen auf dem Weg zur Zusammenkunft der Gläubigen. Der eine wohnt in A, der eine wohnt in B. Aber die in B, die haben ihre Versammlung in A oder ihren Gottesdienst. Und die in A, die haben ihre Versammlung irgendwo und da in der Gegend. Und wenn sie zu ihrem Gottesdienst fahren, irgendwo, Sie merken es vielleicht nicht, fahren die Autos aneinander vorbei. Ja. Und gerade hier, wo sie aneinander vorbeifahren, wo sie in der Gegenwart voneinander sind, da macht sich die Spaltung in der Gemeinde Jesu offenbar. Hier. Ja. Wir sollten nach Möglichkeit geografisch die Brüder aufsuchen und dort Gemeinschaft haben. Aber nachdem wir das getan hatten, genügt es nicht, einfach so schön zusammenzukommen. Es genügt nicht einfach, zusammen gebetet zu haben und so weiter, sondern wir sind immer Gemeinde. Immer. Es gibt gesammelte Gemeinde und dann gibt es Gemeinde, die nicht gesammelt ist, das heißt räumlich, sondern sie lebt dann, der eine in seiner Wohnung, der auf dem Arbeitsplatz und so weiter. Und während wir dort sind, denken wir immer noch aneinander. Wir beten füreinander. Warum? Wir sind Leib. Und wir haben wie ein Leib zu leben. Das geht mit dem Telefon. Das geht mit dem Aufsuchen. Wir begegnen einander spontan. Wenn Gemeinde fleischlich lebt, dann versucht sie, Begegnung zu machen. Dann wird gemacht. Und dann wird reguliert. Wir werden an diesem Tag dies tun, an dem Tag werden wir das tun, und dann werden wir das tun, und so weiter. Und dann baut man, macht man aus dem Gemeindeleben gleichsam so kleine Bausteinchen. Und dann wird Gemeinde gebaut. Ja? Aber alles Menschen machen. Alles machen. Nicht spontan, nicht Raum zum Wählen. Wenn Sie sich verpflichten, jeden Mittwoch zur Bibelstunde zu gehen, dann ist der Mittwoch nie frei für etwas anderes. Bedenken Sie, dass die Gemeinde Jesu in der Urzeit keine Gebetsstunden hatte. Keine. Keine Bibelstunden. Keine Institutionen dieser Art. Die einzige regelmäßige Versammlung, die ich finde in der Schrift, ist die Hauptzusammenkunft der Gläubigen. Wie oft die war, das war verschieden. In der ersten Zeit wollten sie offenbar jeden Tag zusammenkommen. Das war aber nicht notwendig. Ja? Aber sie haben es getan. Und wenn sie es tun wollen, schön. Paulus tut das in Ephesus auch. Jeden Tag sind die Jünger zusammen. Dabei wird aber auch gleich evangelisiert. Aber die Jünger hat er gesammelt. Und die sind jeden Tag zusammen. Das geht manchmal. Aber das auf die lange, in die Länge gezogen geht das nicht immer. Aber wenn wir als Gemeinde leben wollen, dann müssen wir Acht geben aufeinander und besonders auf die Schwachen und Bedürftigen. Und Dr. Crabb sagt, das ist ein gläubiger Psychotherapeut, wenn Christen aufeinander Acht geben würden und einander annehmen würden und tragen würden in ihren Problemen, sich der Probleme des Nächsten annehmen würden, dann könnten die Pastoren und auch dann die Spezialisten, die auch natürlich in dieser Beziehung eine Menge Arbeit haben, die muss es immer noch geben, sagt er. Es muss den Spezialisten geben, der die großen Probleme bespricht, wie gleichsam ein Arzt. Der Hirte hat immer noch Arbeit. Aber wenn die Gemeinde hier auch mittragen würde, dann könnten sehr viele Probleme schon gelöst werden, bevor sie zum Hirten der Gemeinde kommen oder dann gar zum Spezialisten. Dies ist eine sehr wichtige Stelle, um zu erkennen, was es heißt, zusammen zu leben. Zeigt ihm Liebe, und wenn es sich um Sünde handelt, zeigt ihm Vergebung. Dann möchte ich noch auf Epheser 4 zu sprechen kommen. Epheser 4, 11 bis 16. Er selber, das heißt Jesus Christus, der Erhöhte, gab, Doppelpunkt, vier Gruppen von Reichsgottesarbeitern. Wir haben hier die vier Gruppen von Reichsgottesarbeitern, die es in der Schrift gibt, das heißt im Neuen Testament, in der neutestamentlichen Gemeinde. Eine Gruppe, das sind die Reichsgottesarbeiter am Ort, in der Gemeinde am Ort. Und die sind Hirten, die gleichzeitig Lehrer sind. Hirten, das heißt Lehrer, sind die Reichsgottesarbeiter, die verantwortlich sind für die Gemeinde am Ort. Sie müssen nicht Vollzeitler sein, aber sie sind die vom Heiligen Geist erwählten Hirten und nehmen diese Aufgabe wahr. Die anderen drei können entweder in der Gemeinde am Ort oder auch zwischen den Gemeinden tätig sein. Das sind die Aposteln, heute sagen wir Missionare. Es gab damals Apostel, die hatten ihre Botschaft von Jesus Christus, aber die haben wir heute nicht mehr. Aber das heißt nicht, dass wir nicht mehr Apostel haben. Denn es gab schon damals nicht nur die 14, sondern auch andere wie Barnabas und Timotheus. Und die haben eine ähnliche Arbeit getan wie Paulus und Petrus und so weiter. Aber der Unterschied war, dass sie ihre Botschaft nicht direkt von Jesus Christus bekamen. Und diese Apostel haben wir immer noch unter uns. Sie arbeiten manchmal in einer Gemeinde eine Zeit lang, aber wohl meistens entweder an der Front des Evangeliums oder dazwischen, zwischen der Gemeinde am Ort und der Front. Dann haben wir andere Propheten. Hier wieder, wir haben nicht mehr die Propheten, die sagen, so spricht der Herr und dann wird zitiert, was der Herr sagt. Nein, die sind vorbei. Mit Offenbarung 22. Aber wir haben immer noch Propheten im allgemeinen Sinne. Solche, die das, was Gott gesagt hat, weitergeben, im allgemeinen Verkündigungssinn. So wurde das Wort Gottes damals, das Wort auch damals gebraucht. Andere zu Evangelisten, nun die kennen wir. Andere zu Hirten und Lehrer. Zwecks, Zurüstung der Heiligen. Und dies ist ein interessantes Wort. Es kommt aus der Chiropraktik und wir alle wissen wohl, was es heißt, wenn Knochen verrenkt sind. Und dann müssen sie zurecht gerenkt werden. Und das Wort für zurechtrücken oder zurechtrenken ist das Wort, das dann gebraucht wurde für zurüsten. Aber ich finde es schön, dass wir einmal hier beginnen. Es ist die Aufgabe von Reichsgottesarbeitern, ob überregional oder an Ort und Stelle, dass sie den Christen helfen, ihren Platz zu finden und in Einklang zu kommen mit dem Bruder Christ. Eine ganze Menge von Reichsgottesarbeit geschieht nicht, weil wir verrenkt sind. Entweder wir sind am falschen Platz oder wir sind am Platz, aber wir haben nicht die richtige Beziehung zum Bruder. Es schmerzt dazwischen. Jetzt müssen die Hirten helfen, dass hier eine richtige Beziehung kommt, des einen zum anderen. Und dann kann man anfangen. Dann kann man ihm helfen, wie das gemacht wird und so weiter. Man kann vorangehen, man kann ein Beispiel setzen und so weiter. Das ist die Aufgabe der Hirten, zwecks Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Alle Heiligen tun das Werk. Alle Heiligen sind Hirten. Alle Heiligen sind Aufseher. Nur einige helfen den anderen und sind für sie ein Beispiel. Für das Werk des Dienstes, für das Bauen des Leibes Christi. Jetzt kommt das Ziel des Bauens. Bis wir alle hingelangen mögen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu einem erwachsenen Manne, das heißt, wir sollen reifen zum Bild Christi, wir sollen Christus ähnlich werden, zum Größenmaße der Fülle Christi. Ich habe nicht die Zeit, das bis ins Einzelne auszuführen, aber es geht hier darum, dass in der Gemeinde jeder Jesus ähnlich wird. Dazu gibt es Reichsgottesarbeiter. Diese Reichsgottesarbeiter arbeiten daran, dass jeder Christus ähnlich wird und helfen jedem Christen daran zu arbeiten, dass der andere wiederum Christus ähnlich wird. Ja. Die Reichsgottesarbeiter haben also zwei Aufgaben. Selbst jedem zu helfen, in diesem Elementarziel, Jesus ähnlicher zu werden, und jedem anderen zu helfen, auch diesen Dienst zu tun. Zum Größenmaße der Fülle Christi, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen, und da gebraucht er das Bild vom Wasser, denn Ephesus hat ja einen Hafen, nicht wie von Wellen hin und her geworfen, ja. Und, jetzt braucht er ein anderes Bild, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch Verschlagenheit, hin zu mit List ersonnenem Irrweg. Das kann einen traurig machen. Es gibt Leute, die ersinnen Irrweg. Die zitieren nicht Wahrheit, geoffenbarte Wahrheit. Sie kreieren, ersinnen Lüge, die wegführt von der Wahrheit. Die schreiben, die denken, philosophieren, reden miteinander und ersinnen Irrwege weg von der Wahrheit und betrügen unmündige Christen. Die Wölfe sind hinter den Lämmern her. Hinzu mit List ersonnenem Irrweg, indem wir aber wahrhaftig sind in Liebe. Merken Sie die Kopplung? Wahrhaftigkeit und Liebe. Heiligkeit und Liebe müssen immer gepaart bleiben. Sonst hört jedes auf, das zu sein, was ist. Heiligkeit ohne Liebe ist keine Heiligkeit. Liebe ohne Heiligkeit ist keine Liebe. Beides zu gleicher Zeit. Wir in allem heranwachsen mögen zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Und jetzt kommt die Praxis. Von dem aus, das heißt von Christus aus, vom Haupt aus, er lenkt das alles und er nährt das alles. Lenken und nähren, wie ein Hirte. Der Hirte ist oben und er lenkt dieses alles. Von dem aus der ganze Leib, die ganze Gemeinde. Jetzt die Stufen, die Schritte. Erstens, Voraussetzung, wohl zusammengegliedert. Kein Bau, kein Weiterkommen, wenn nicht einer am anderen gekettet ist, gegliedert. Was braucht es in unseren Gemeinden, um auseinanderzugehen? Das ist der Test. Manchmal braucht es nur einen Besuch und dann ist man schon nicht in der Versammlung. Nicht wahr? Ja, wir haben Besuch bekommen. So. Und das braucht es, um von uns abwesend zu sein. Ja. Was braucht es, um eine Entfernung eintreten zu lassen zwischen Brüdern und Schwestern? Manchmal nur ein kleines Wort. Auch das passt mir nicht. So wie er die Krawatte trägt, das passt mir nicht. Ja, ich suche mir eine andere Gemeinde, mir gefällt es halt nicht da. Und so weiter. Ja? Sie wissen all die Ausreden, die man hat, um von dem anderen wegzugehen. Paulus sagt, zusammengegliedert, wohl zusammengefügt. Beten wir, dass wir aneinander gekettet werden, dass uns nichts auseinanderbringt. Wohl zusammen verbunden, durch jedes Gelenk, dort, wo wir uns begegnen, da muss Gelenk sein, da muss verbunden sein, Verbundenheit sein. Durch jedes Gelenk. Aber jedes Gelenk ist ein darreichendes. Jede Begegnung zwischen Brüdern, suchen Sie nicht die Begegnung mit Indien oder irgendwo, notwendigerweise, wenn Sie dorthin fahren, dann ja. Aber sonst hier ist die Begegnung hier. Dort, wo wir Christen begegnen, dort reicht ein Glied dem anderen dar. Wo wir uns begegnen, das ist Gelenk. Dort ist Verbundenheit. Sobald wir uns begegnen, zeigt sich Verbundenheit. Aber nicht nur Verbundenheit, Dienst, gegenseitiger Dienst. Einer dient dem anderen. Und wenn Sie keine Gemeinde haben, so wie man das sagt, in Ihrer Gegend, dann suchen Sie einen Bruder auf und dokumentieren Sie Ihre Verbundenheit und reichen Sie dar. Was? Wort Gottes? Ja, ich kann nicht predigen, das habe ich nicht gesagt. Können Sie lesen? Haben Sie eine Bibel? Dann können Sie darreichen. Mir ist dieser Vers wichtig geworden. Gut, dann lesen Sie mal. Und dann haben Sie dargereicht. Sie können nicht mehr darreichen. Sie können versuchen, das noch zu etwas zu brechen, das Brot zu brechen, sodass er es leichter hat, das zu kauen, zu verstehen. Das, was ich heute hier tue, ja, das, was ich jetzt tue. Aber Sie können es auch einfach so, ja. Eine Scheibe, hier ist sie, ja. Gut, ich versuche mal. Sie reichen da, so wie sie können. Wie heißt es hier? Jedes in seinem Maß. Jedes Gelenk als ein darreichendes, nach dem Wirken eines Teils in Maße. Das heißt, jeder in seinem Maße, nach Gnadengabe. Jede Gnadengabe ist ein Maß. Je nachdem der Herr mir es geschenkt hat, reiche ich da. Der eine kann singen, gut singen. Sie sind vielleicht zu dritt. Singen Sie, viel. Beten Sie, viel. Lesen Sie im Wort Gottes, viel. Sie können sehr leicht 2 Stunden zusammenbringen, zu dritt. Das ist genügend da. Der Herr ist reich genug. Ja? Der Herr ist es wert, dass Sie ihn anbeten. Und Sie dürfen einander lieben. Und es braucht manchmal lange, bis man zu Ende ist, in der Liebesbekundung einander gegenüber. Ja? Sich das Wachstum, auf diese Weise, sich das Wachstum des Leibes bewirkt. Sich das Wachstum bewirkt. Wo bleiben die Lehrer, die dort genannt wurden? Ja, die haben schon ihre Arbeit getan. Jetzt sind wir dran. Jeder von uns, ja. Die haben uns gezeigt, wie, die gingen voran. Aber jetzt ist jedes Glied dran und baut den anderen. Wenn Sie das jetzt lernen, wo die Sonne scheint, dann sind Sie geübt später, wann es dunkel wird. Jetzt lernen, wo die Sonne scheint. Jetzt üben, so dass er sich selbst baut in Liebe. Das ist das Öl. Ja. Wir wollen zusammen beten und dann können wir vielleicht noch eine Aussprache haben. O Herr, wir kommen nie zu Ende. Dein Wort ist so reich. Hilf uns, Herr, zu lernen, wie miteinander zu leben. Bewahre uns davor, dass wir es schwieriger machen, als es ist. Bewahre uns davor, dass wir es leichter machen, als es ist. Hilf uns, Herr, dich zu erkennen, deine Wege zu erkennen und dann deine Wege zu gehen. Herr, ich bitte dich, hilf uns hier als Männern voranzugehen. Hilf uns, Herr, unsere Frauen und Familien mitzunehmen, nach Möglichkeit. Hilf uns, Herr, andere mitzunehmen. Hilf uns, Herr, einmal das Einfache in deiner Gemeinde zu erkennen und wirklich auf die Essenz zu sprechen und zu kommen. Hilf uns jetzt im Gespräch und lass uns hier jetzt schon ein Stück Gemeinschaft erleben. Amen.